Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Gefahr für das Bankgeheimnis. Der amerikanische Geheimdienst kann offenbar auch den Zahlungsverkehr innerhalb der Schweiz überwachen. Bundesrat Schmid wieder im Einsatz. Der VBS-Chef verteidigt morgen seine Position in Sachen Rüstungsprogramm. Jetzt doch ein Prozess. 4 Jahre nach dem Parkhauseinsturz von Grätzenbach werden 6 Personen angeklagt. Und um 13 Uhr geht es um die Frage, Kiffen legalisieren, ja oder nein. Die Hanfinitiative ist das Thema unserer Abstimmungskontroverse. Rendezvous am Mikrofon ist Claudine Vinzenz. Den Nachrichtenüberblick hat heute Ursula Furgler.
Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Geldüberweisung online abwickeln, können nicht sicher sein, dass ihre Daten geheim bleiben. Nach einem Bericht des Tagesanzeigers hat der amerikanische Geheimdienst CIA Zugriff und kann sich diese Zahlungen genauer ansehen. Passieren kann dies, weil viele Schweizer Banken auch inländische Überweisungen über ausländische Rechenzentren abwickeln. Bis anhin haben aber weder Bund noch die Banken darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Zugriff möglich ist. Der Schweizer Datenschutzbeauftragte zeigt sich beunruhigt. Ob er aber intervenieren werde, sei noch offen, sagt sein Sprecher Daniel Männer, aber die Bedingungen seien klar.
An und für sich ist vom datenschutzrechtlichen her die Position ganz klar. Es muss informiert werden, welche Zugriffe durch Drittstaaten hier stattfinden können.
Und zu dieser Information ist es gemäß Zeitungsbericht bis anhin nicht gekommen. Bundesrat Samuel Schmid nimmt morgen seine Arbeit teilweise wieder auf. Er werde das Rüstungsprogramm 2008 vor der Sicherheitskommission des Nationalrats vertreten, teilte ein VBS-Sprecher mit. Auch an der Bundesratssitzung am Mittwoch werde er anwesend sein. Verschiedene andere Termine müssen laut VBS aufgrund der Rekonvaleszenz abgesagt werden. Bundesrat Schmid musste sich letzte Woche einer Gallenblasenoperation unterziehen. Gestern Sonntag konnte er das Spital verlassen. Im Fall des Deckeneinsturzes einer Autoeinstellhalle mit 7 Toten im Kanton Solothurn kommt es nun doch zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen insgesamt 6 Personen wegen fahrlässiger Tötung erhoben, unter anderem gegen den Ingenieur und den Bauleiter. Beim Bau der Einstellhalle in Grätzenbach seien anerkannte Regeln der Baukunst missachtet worden, so die Staatsanwaltschaft. Die Halle war Ende November 2004 während eines Brandes eingestürzt und hatte 7 Feuerwehrmänner unter sich begraben. In der Schweiz hat sich die Konsumentenstimmung im Oktober weiter verschlechtert. Nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, sank der Index der Konsumentenstimmung zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren. Massiv schlechter beurteilen die Schweizerinnen und Schweizer gemäß SECO ihre Arbeitsplatzsicherheit. Vor der Küste Somalias werden ab Mitte Dezember definitiv europäische Kriegsschiffe kreuzen. Die Außenminister der EU haben einen Einsatz gegen Piraten beschlossen. In erster Linie sollen die Marineeinheiten aus der EU Frachtschiffe beschützen, die vor der Küste Somalias unterwegs sind. Dort haben Piraten in diesem Jahr bereits Dutzende von Schiffen überfallen. Somalia selbst kann die Sicherheit der Gewässer nicht gewährleisten. Bereits heute haben die NATO und die USA Schiffe stationiert. China hat die jüngsten Verhandlungen über den künftigen Status Tibets für gescheitert erklärt. Gespräche mit Gesandten des Dalai Lama hätten keine Fortschritte gebracht. Ein chinesischer Unterhändler erklärte, der Dalai Lama wolle eine Abspaltung Tibets. In diesem Punkt werde es aber nie Zugeständnisse geben. Bereits vor einer Woche hatte der Dalai Lama eingeräumt, seine Bemühungen um eine größere Autonomie Tibets seien erfolglos gewesen. Bei einem Terroranschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 28 Menschen getötet worden. Kurz hintereinander hätten sich 3 Selbstmordattentäter auf einem Markt in die Luft gesprengt, wie der Fernsehsender Al Arabiya berichtet. Mindestens 68 Menschen seien verletzt worden. Einen weiteren Anschlag verübte eine Selbstmordattentäterin nordöstlich von Bagdad. Mindestens 7 Menschen wurden dabei getötet. In Frankreich ist erneut ein Anschlag auf einen TGV verübt worden. Unbekannte legten in Südfrankreich Betonplatten auf die Schienen. Ein Hochgeschwindigkeitszug aus Brüssel raste mit 150 Kilometern pro Stunde in das Hindernis. Der Zug wurde nur leicht beschädigt, verletzt wurde niemand, wie die Bahngesellschaft SNCF mitteilt. In den letzten 3 Wochen gab es immer wieder Sabotageakte gegen französische Hochgeschwindigkeitszüge, zuletzt am Samstag. Das Bartgeierweibchen Sina ist tot. Es war vor 11 Jahren im Nationalpark im Kanton Graubünden ausgesetzt worden. Sina starb möglicherweise nach Kämpfen mit einem Steinadler. Die Tierärzte fanden 6 ältere Schrotkugeln im Körper des Vogels. Ein Wilderer hatte vor längerer Zeit auf Sina geschossen. Die Bartgeiervereinigung kritisiert, dass bereits 4 Geier des Wiederansiedlungsprojekts beschossen worden seien.
12.36 Uhr hier im Rendezvous geht es weiter mit dem gläsernen Zahlungsverkehr. Der amerikanische Geheimdienst kann offenbar ausspionieren, wer in der Schweiz wie viel wem aufs Konto überweist. Ein Fall für den Datenschutz. Dann der Parkhauseinsturz und die Verantwortlichen. Warum das Unglück von Grätzenbach jetzt doch ein Fall für die Richter wird. Neue Erkenntnisse kontra Vorurteil. Die Romans entdecken offenbar den öffentlichen Verkehr. Gute Stimmung für Rot-Grün. In der Stadt Bern dürften es die Bürgerlichen bei den Wahlen wieder schwer haben. Das Gespräch mit unserem Afrika-Korrespondenten. Er ist in der Stadt Goma im Kongo, mitten im Konfliktgebiet. Und die neue Tennisgeneration am Masters in Shanghai. Und um 1 dann Andrea Geisbühler, SVP gegen Christa Markwalder, FDP, die Abstimmungskontroverse zur Hanf-Initiative. Zuerst jetzt aber Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.208 Punkten, plus 3,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,37 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 17,47. Das Wetter bis heute Montagabend. Im Norden ist es recht sonnig, in den Alpentälern bläst mäßiger Föhn. Im Süden gibt es bei dichter Bewölkung nur wenig Sonne. In der ganzen Schweiz ist es zwischen 12 und 16 Grad. Am Dienstag scheint in den Föhngebieten noch zum Teil die Sonne, am Nachmittag beginnt es aus Nordwesten zu regnen. Am Mittwoch ist es in der ganzen Schweiz trüb und zeitweise nass. Die Temperatur liegt bei 10 Grad. Verkehrsinfo Tieres von 12.38 Uhr, Region Bern. Auf der A1 in Richtung Bern Verkehrsbehinderung nach einem Unfall zwischen Kirchberg und der Verzweigung Wangdorf. Und in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Genf Stau nach einem Unfall zwischen Roll und Klon.
Das ist unangenehm. Wer innerhalb der Schweiz Geld überweist, muss damit rechnen, dass auch der amerikanische Geheimdienst diese Zahlung genauer anschauen könnte, zumindest theoretisch, das berichtet heute der Tagesanzeiger. Der Grund, viele Schweizer Banken wickeln inzwischen auch inländische Zahlungen über das Ausland ab. So entsteht eine neue Lücke beim Datenschutz und das Bankgeheimnis wird damit weiter aufgeweicht. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Wer Geld ins Ausland überweist, tut das über das weltweite System SWIFT. Vor 2 Jahren stellte sich heraus, dass der amerikanische Geheimdienst CIA die SWIFT-Rechenzentren in den USA und in Europa ausspioniert. Mit dem Ziel, Zahlungen zu finden, die mit Terrororganisationen abgewickelt werden. Daraufhin wiesen die Schweizer Banken und der Bundesrat die Bankkunden darauf hin, dass sie bei internationalen Zahlungen eventuell vom CIA behelligt würden. Nun soll der CIA auch bei nationalen Zahlungen schnüffeln, also wenn zum Beispiel ein Zürcher einem Berner Geld überweist. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes ist beunruhigt, sein Sprecher Daniel Menner.
Jetzt kommt neu hinzu, dass offensichtlich das auch beim Inlandszahlungsverkehr so passieren kann. Und insofern haben wir natürlich eine neue Situation, die nicht wirklich sehr beruhigend ist. Das ist in der Tat so.
Möglich ist die CIA-Schnüffelei, weil viele kleinere Schweizer Banken auch ihre nationalen Zahlungen über das internationale Zahlungssystem SWIFT abwickeln. So können sie Geld sparen, weil sie nicht an das teure Inlandssystem SIG angeschlossen sein müssen. Das heißt, Zahlungen zwischen Bern und Zürich zum Beispiel fließen dann nicht über das nationale System SIG, sondern via einen SWIFT-Rechner in Amerika oder in Europa. Welche Banken auch bei nationalen Zahlungen mit SWIFT arbeiten, das konnte die Bankiervereinigung auf Anfrage hin nicht sagen. Auch bleibt unklar, ob die Banken ihre Kunden darauf hingewiesen haben, dass der CIA eventuell ihre Zahlungen anschaut. Nochmals Daniel Menner, Sprecher des Datenschutzbeauftragten.
Es ist aber bestimmt so, dass die Banken eine sehr hohe Informationspflicht haben gegenüber ihrer Kundschaft. Und wenn sie dieser Informationspflicht nicht nachgekommen sind, ist das sicher ein gravierendes Versäumnis.
Auch der Bundesrat ist den Schweizer Bankkunden noch eine Erklärung schuldig. Als vor 2 Jahren auskam, dass der CIA internationale Zahlungen von Schweizer Bankkunden ausspioniert, sagte die Landesregierung, nationale Zahlungen seien vor amerikanischen Schnüffeltätigkeiten sicher. Damals aber haben bereits zahlreiche Banken ihren nationalen Zahlungsverkehr über das Ausland abgewickelt. Wusste der Bundesrat davon und wieso hat er nichts gesagt? Bis zur Sendung hat das eidgenössische Finanzdepartement dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.
Ziemlich genau vor 4 Jahren ist es passiert, das Unglück in Kretzenbach im Kanton Solothurn. Damals starben 7 Feuerwehrleute, als sie einen Brand in einer Tiefgarage löschen wollten. Jetzt erhebt die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage gegen 6 Personen. Alle waren am Bau der Garage irgendwie beteiligt. Remi Büttler berichtet.
Fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässiges Verursachen eines Einsturzes. So lautet die Anklage der Solothurner Staatsanwaltschaft. Verantworten müssen sich 6 Personen, die 1989 am Bau der unterirdischen Einstellhalle beteiligt waren. Es handelt sich um einen Ingenieur, seinen Vorgesetzten, den Bauleiter und seinen Chef sowie die beiden Bauherren. Hätten die Verantwortlichen fehlerfrei geplant und gebaut, so hätte die Decke der Einstellhalle dem Brand standgehalten, hält ein Gutachten fest. Fachleute kamen zum Schluss, dass die Verantwortlichen die Regeln der Baukunst verletzt und die Statik falsch berechnet hatten. Sie ließen zu viel Erde auf die Garage aufschütten und aus unerfindlichen Gründen sei die zu hohe Aufschüttung aber nie abgetragen worden, heißt es in der Anklageschrift. Den Bauherren wirft der Staatsanwalt vor, sie hätten beim Verkauf der Liegenschaft die Käufer nicht über diese Risiken informiert. Das Gewicht der Erde war so groß, dass die Betondecke beim Brand im Bereich der Stützen praktisch durchgestanzt wurde und 10 Feuerwehrleute unter sich begrub. 7 von ihnen kamen ums Leben. Im November 2005 hatte die Solothurner Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Verjährung eingestellt. Im Sommer 2006 jedoch hieß das Obergericht eine Beschwerde von Angehörigen der 7 Opfer gut. Das Strafverfahren wurde neu aufgerollt. Sogar für einen, Zitat, durchschnittlich begabten und befähigten Baufachmann sei der Einsturz der Betondecke aufgrund der bekannten Tatsachen vorhersehbar gewesen, heißt es in der Anklageschrift. Gewisse Bau- und Planungsfehler seien zwar beim Einsturz der Decke im November 2004 verjährt gewesen, aber es gebe Hinweise, dass die Verantwortlichen von diesen gravierenden Sicherheitsmängeln gewusst, jedoch nichts unternommen hätten. Diese Unterlassung stelle ein neues, strafrechtlich relevantes Verhalten dar, hatte das Solothurner Obergericht entschieden und die Verjährungsfrist aufgehoben und auf November 2011 angesetzt. Bei Kretzenbach handelt es sich um das bisher schwerste Feuerwehrunglück in der Schweiz. Die 3 überlebenden Feuerwehrleute leiden heute noch unter psychischen und physischen Spätfolgen. Wann es zum Prozess kommt, ist noch offen.
Das überrascht selbst die Experten und entspricht sogar nicht dem Image, das die Westschweizer bei uns haben. Aber die Zahlen sprechen Klartext. Immer mehr Waadtländer und Genfer verzichten auf das Auto, gehen stattdessen zu Fuß oder fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das zeigt eine umfassende Mobilitätsstudie dieser beiden Kantone für die Jahre 2000 bis 2005. Aus Lausanne, Patrick Mühlhauser.
Früh morgens in der Stadt Lausanne. Die Leute sind auf dem Weg zur Arbeit.
À pied, parce que j'aime. J'ai une voiture à la maison, mais je l'utilise presque pas.
Sie sei zu Fuß unterwegs, das sei schön, sagt diese Frau. Ihr Auto benütze sie praktisch nicht. Die 39-Jährige ist keine Ausnahme. In den Kantonen Waadt und Genf ist der Anteil der Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, in den Jahren 2000 bis 2005 markant gestiegen. Deutlich zugenommen hat auch der Anteil jener Personen, die ein Abonnement für den öffentlichen Verkehr besitzen. Zum Beispiel die 20-jährige Astrid. Ihr Auto stehe zu Hause, sie habe sich ein Generalabonnement gekauft.
En fait, j'ai pris l'abonnement général. J'utilise pas beaucoup ma voiture, j'essaie d'utiliser le train et le bus. Puis aussi, c'est plus écologique.
Sie versuche, wenn immer möglich, Bus und Zug zu benutzen, das sei ökologischer. Ihre 19-jährige Kollegin hat nicht einmal den Führerschein. Auch das eine Überraschung der Studie. In den Kantonen Waadt und Genf besitzen immer mehr junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahre kein Autopermi. Und die Anzahl Haushalte ohne Auto nimmt ebenfalls zu.
Non, non, pas de voiture. Bah, c'est trop cher. J'en ai pas besoin, en fait.
Er habe kein Auto, weil es zu teuer sei und nicht nötig, erklärt der 23-jährige Vincent an der Metrostation in Lausanne. Christophe Gemelin von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, EPFL, und Mitautor der Studie ist nicht erstaunt über die Tatsache, dass immer mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wohl aber über das Ausmaß.
Les transports publics se sont grandement améliorés, en particulier à Genève avec les nouvelles lignes de tram. La morale de l'histoire, c'est quand il y a une offre intéressante, les gens sont prêts à l'utiliser.
Das ÖV-Angebot habe sich in der Romandie deutlich verbessert, insbesondere in Genf, wo ein neues Tramnetz aufgebaut worden sei. Die Leute seien bereit zum Umsteigen vom Auto auf ein öffentliches Verkehrsmittel, wenn das Angebot stimme, sagt Christophe Gemelin. In Genf, das zu Stoßzeiten in den Autoabgasen zu ersticken droht, hat man dies erkannt. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wurde um ein Viertel erhöht. Er weihe praktisch jedes Jahr eine neue Tramlinie ein, erklärt der grüne Regierungsrat Robert Kramer.
C'est ainsi que entre 2002 et 2006, nous avons augmenté de 25% l'offre en matière de transport public.
Auch in der Waadt steigen die Leute zusehends auf die öffentlichen Verkehrsmittel um. Die Eröffnung der Metro vor wenigen Wochen dürfte diese Tendenz noch verstärken. Das Problem jedoch sind die Kleinstädte wie Morges, Nyon oder Vevey, die verkehrstechnisch weniger gut erschlossen sind. Mit der neuen S-Bahn und dem Viertelstundentakt werde sich dies bessern, erklärt François Marthaler. Der grüne Waadtländer Regierungsrat ist sich jedoch bewusst, betreffend öffentlicher Verkehr hat die Romandie den Rückstand auf die Deutschschweiz noch nicht wettgemacht.
Je crois qu'il faut être honnête. Il y a encore un grand effort à fournir pour être au niveau des comportements de déplacement que l'on peut observer à Berne, Bâle ou Zürich.
Lausanne und Genf hätten immer noch 10-15% mehr motorisierten Verkehr als die Städte Bern, Zürich oder Basel. Es gäbe also noch einiges zu tun, findet François Marthaler.
Die Hauptstadt der Schweiz, die Bundesstadt Bern, ist in rot-grüner Hand und das schon seit 16 Jahren. Alle Versuche der Bürgerlichen, die Mehrheit in Stadtregierung und Stadtparlament zurückzuholen, sind in dieser Zeit gescheitert. In knapp 3 Wochen sind die nächsten Wahlen, aber auch diesmal scheint ein bürgerlicher Sieg eher unwahrscheinlich. Denn kurz vor den Wahlen überwiegen in Bern wieder die Gefühle der Zufriedenheit, obwohl das vor kurzem noch ganz anders war. Zum Auf und Ab des Stimmungsbarometers in der Bundesstadt Bern-Korrespondent Toni Koller.
Das Selbstwertgefühl einer Stadt ergibt sich aus den Schlagzeilen, die sie macht. Diese waren in den letzten Jahren für Bern sehr wechselhaft. Vor 3 Jahren etwa feierte man das Einstein-Jahr, die Eröffnung des Zentrums Paul Klee und des neuen Stade de Suisse. Bern und sein Stadtpräsident Alexander Tschepet schwelgten damals in einer Welle schweizweiten Respekts.
Es ist jetzt schon eine Konzentration von erfolgreichen Sachen. Die Stadt ist eine der attraktivsten Städte in der Schweiz. Sie ist lange so ein bisschen unter dem Image von einem Mauerblümchen gehandelt worden. Und wenn man jetzt ein bisschen ausbricht, macht es Spass.
Doch die Euphorie war bald verflogen. In der Umgebung des alternativen Kulturzentrums Reitschule, nicht weit vom Bahnhof, wuchs eine offene Drogenszene heran. In den Leserbriefspalten häuften sich die Klagen über versprayte Wände und Abfall auf den Straßen. Das Gefühl der Unsicherheit im öffentlichen Raum wurde zum dominierenden Thema. Den Tiefpunkt markierten die Anti-SVP-Krawalle vom 6. Oktober 2007, wo die Berner Ordnungskräfte kläglich versagten, was Polizeidirektor Stefan Hügli damals aber partout nicht eingestehen wollte.
Wir haben sicher den einen oder anderen Fehler in der Hektik des Geschehens gemacht. Das kann passieren. Ein kleiner Image-Schaden sicher, aber übermorgen ist das wieder vergessen.
Eine schwere Fehleinschätzung. Die Ausschreitungen gegen die SVP wurden für bürgerlich Gesinnte zum Symbol für die Unfähigkeit der linksgrünen Regierung, ja für deren angebliche Sympathie für autonome Chaoten. Im Stadtparlament konnte etwa der FDP-Mann Philipp Müller alsbald weitere Zustände brandmarken.
Es soll nicht sein, dass Touristen in unserer Hauptstadt von Bettlern in Empfang genommen werden oder in eine Gruppe Alkoholiker oder Drogensüchtige reinlaufen.
Bern als abgewirtschaftete Steuerhölle, wo BMW-Fahrer unbehelligt Sozialhilfe kassieren und wo man statt Gewalttäter zu jagen, Autofahrer und Gewerbe schikaniert. Mit solchen Bildern versuchen jetzt die Bürgerlichen, die Wählergunst für sich zu gewinnen. Allerdings, der Eindruck von einem heruntergekommenen Bern prägt die öffentliche Wahrnehmung heute nicht mehr. Das Jahr 2008 brachte die Eröffnung des neuen Bahnhofplatzes. Das Chaos der Baustelle ist vergessen, die Stadt stolz auf das Werk. Die Behörden legen auf Polizeipräsenz mehr Gewicht als auch schon. Man erlebte mit 50.000 Holländern perfekt organisierte Eurospiele. Mit dem Zentrum Westside erhielt die Stadt zudem ein neues architektonisches Aushängeschild. Nicht zuletzt nimmt die Einwohnerzahl Berns erstmals seit Jahrzehnten wieder zu, die Stadtfinanzen sind einigermaßen im Lot. Mit all dem, so der Politologe Hans Hirter, sind der bürgerlichen Opposition die handfesten Wahlkampfargumente abhanden gekommen.
Wird zum Beispiel behauptet, es sei eine Steuerhölle, aber Berner wissen, die Steuern können nicht, sondern zahlen Koffer sind nicht tiefer als die Stadt Bern. Oder sie behauptet, die Stadt Bern sei total blockiert. Wenn man schaut, Westside, Wankdorf, der fleissig gebaut und auch im Wohnbau wird viel gemacht. Von dort her wirkt es aber nicht ganz glaubhaft, die Behauptungen der bürgerlichen Parteien.
Mit dem Resultat, dass wohl einmal mehr Rot-Grün diese Wahlen gewinnen dürfte. Zum Teil durchaus dank tüchtiger Taten, zum Teil aber auch wegen Umständen und Ereignissen, mit deren Timing die aktuelle Regierung schlicht Glück gehabt hat.
Im Osten von Kongo, in der Mitte Afrikas, sind bereits Hunderttausende von Menschen auf der Flucht und der Konflikt dort droht sich immer mehr auszuweiten. Zwar haben südafrikanische Staaten am Wochenende angeboten, die Lage mit einer Friedenstruppe zu stabilisieren, aber rund um die Stadt Goma im Zentrum des Konfliktgebiets ist die Situation inzwischen offenbar so kritisch, dass es nicht mehr möglich ist, die Stadt auf dem Landweg zu verlassen. Unser Korrespondent Rudi Küng befindet sich im Moment in Goma. Ich bin jetzt verbunden mit ihm. Rudi Küng, wie sieht die Situation in der Stadt aus?
Die Lage in der Stadt scheint ganz normal zu sein. Eine Geschäftigkeit herrscht hier. Es sind all die Fahrzeuge unterwegs, die Motorräder, die vielen, mit denen hier die Menschen transportiert werden, hauptsächlich die vielen Autos der Hilfsorganisationen, dann auch diese hölzernen Trottinetts, riesige Konstruktionen, mit denen man Waren transportiert. Das alles vermittelt den Eindruck in dieser heruntergekommenen Stadt, jedoch der Geschäftigkeit, aber die Spannung ist sehr groß. Es trifft nicht zu, was Sie eben gesagt haben, dass man nicht aus der Stadt rauskommt. Auf den Verkehrsachsen, da zirkulieren die Lastwagen, aber es ist eben sehr gefährlich. Und die Lage ist äußerst angespannt. Die UNO spricht davon, dass man die Stadt nicht verlassen soll. Das ist eine Sicherheitsempfehlung an die Menschen und auch an uns, die wir hier als Ausländer in dieser Stadt sind. Tatsächlich sind wieder Kämpfe gemeldet worden, und zwar sowohl wieder im Norden von Goma, das heißt etwa 40, 50 Kilometer nördlich und auch weiter nord noch in Kiwanja, da wo die Massaker entdeckt wurden, aber eben auch im Westen. Das ist das Neue, dass jetzt auch eine Front im Westen aufzugehen scheint. Die Stadt, die liegt am Kivusee, man kann sie von Westen her auch betreten oder man kann sie eben auch einnehmen von dieser Seite her. Ein weiteres letztes Element, das ich erwähnen möchte, ist eben, dass nicht nur Flüchtlinge hierher nach Goma strömen, sondern, was ich eben erfahren habe, auch in den Norden hinauf. Also von diesen Kampfgebieten, die ich eben erwähnt habe, im Norden, da fliehen die weiter nördlich und da muss die Lage auch zunehmend schwierig sein für die Menschen.
Im ganzen Land Kongo sind rund 17.000 UNO-Soldaten stationiert. Warum bekommen diese Soldaten den Konflikt nicht unter Kontrolle?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage mit vielen Facetten. Tatsächlich ist es so, 17.000 Mann scheint viel. Auf der anderen Seite muss man sich vergegenwärtigen, dass allein die Provinz Nord-Kivu und Süd-Kivu zusammen größer als die Schweiz sind. Man fragt sich hier und anderswo auch, weshalb denn die UNO nicht mehr Truppen dieser 17.000 in dieser Gegend stationiert. Aber dann hört man natürlich, dass es eben auch weiter nördlich im Distrikt Ituri und noch weiter nördlich an der Grenze zum Sudan, wo die ugandischen Lord's Resistance Army Kämpfer aktiv sind, dass es eben auch da UNO-Truppen braucht. Und dann spürt man schon eine gewisse Unmöglichkeit der Aufgabe, an so vielen Orten gleichzeitig aktiv zu sein. Auf der anderen Seite, die Leute hier, sie fragen sich schon auch, weshalb stehen hier Dutzende und Aberdutzende von gepanzerten Fahrzeugen und von Panzerwagen in dem Militärgelände der UNO und sind gewissermaßen untätig. Vielleicht fehlt es schon auch am Willen. Heute um 11 Uhr fand ein Gedenkmoment statt für einen getöteten senegalesischen Soldaten der UNO. Man darf nicht vergessen, die Menschen, sie sind hier, sie setzen hier ihr Leben aufs Spiel und das wollen viele nicht. Das ist ganz klar verständlich.
Der Konflikt im Kongo schwillt ja seit Jahren. Dahinter steht auch der Kampf um die Bodenschätze, um die vielen Rohstoffe, die in diesem Gebiet vorhanden sind. Wie könnte man denn diesen Konflikt überhaupt lösen? Was könnte ein Ansatz sein?
Man muss schon sehen, dieser Konflikt hat so viele verschiedene Ursachen. Er ist das Resultat zum einen des Völkermordes von 1994 in Ruanda, wo eben verdächtige Völkermörder hier hinübergekommen sind in den Ostkongo. Sie haben das Problem, der Gegensatz der Hutu-Gruppe und der Tutsi-Gruppe hierher exportiert. Das ist ganz sicher ein wichtiger Punkt des Konfliktes. Aber es gibt eben auch weitere Elemente, die dazukommen. Es hat internationalen Charakter hier, wenn man daran denkt, dass Ruanda hinter dem Rebellenführer Laurent Nkunda steht, dass jetzt Angola auf Seiten der Regierung eingreift. Man spricht von Zimbabwe. Früher in den Kriegen 96 und 98, da haben ja 8 afrikanische Staaten hier im Kongo gekämpft mit dem Aufruf der südafrikanischen Staatengemeinschaft, hier Truppen zu entsenden, droht wieder etwas Ähnliches. Hinter all diesen Verflechtungen sind die Rohstoffe ein wichtiges Element und die Leute hier, sie sagen schon, es geht um diese Rohstoffe, es sind internationale Interessen, die multinationalen Gesellschaften haben Interesse daran, hier möglichst viel auf möglichst günstige und billige Art rauszuschaffen und das geht natürlich dann, wenn eben hier Konflikt herrscht. Aber ich möchte noch eine Gesprächspartnerin von heute Morgen zitieren, die mir gesagt hat, wissen Sie, wir haben hier so lange schon diesen Konflikt, er wird nicht heute gelöst, nicht morgen und auch nicht übermorgen.
Informationen von unserem Afrika-Korrespondent Rudi Küng direkt aus Goma, mitten im Konfliktgebiet im Osten von Kongo. Wer sich für Tennis interessiert, schaut diese Woche nach Shanghai. Dort finden bis am Sonntag die Weltmeisterschaften der besten 8 Spieler statt. Was bei diesem Tennisturnier der Weltbesten in diesem Jahr besonders auffällt, ist, dass sich die Hälfte der Spieler zum ersten Mal überhaupt für diese WM qualifizieren konnte. Eine ganz neue Generation macht also Druck und drängt an die Weltspitze. Was zeichnet diese neue Garde aus und kann Roger Federer weiterhin gegen sie bestehen? Bernard Scheer mit Antworten.
Sie sind jung, wild, unerschrocken und begabt. Die vielen neuen Spieler wie Murray, Tsonga, Del Potro, Monfils oder Golbis, welche immer mehr ins Rampenlicht drängen und dem Triumvirat Federer, Nadal und Djokovic den Rang ablaufen wollen. Und eines haben alle gemeinsam. Sie sind körperlich bereits so früh robust wie keine andere Generation zuvor. Pier Paganini, der Fitnesscoach von Roger Federer, spricht von einer perfekten Planung.
Die sind schon früher vorbereitet, auch athletisch. Die kommen als reife Athleten, kommen die auf dem Circuit an. Und wenn sie nachher ein hohes Level erreichen, dann gibt es eben schon Harmonie zwischen dem Tennis und den physischen Kapazitäten. Und das tun sie natürlich voll ausspielen.
Im Klartext, in den letzten 5 Jahren hat sich das Tennis drastisch verändert. Das Konditionstraining wurde ausgebaut und professionalisiert.
Ich glaube, es wird hinter der Kulisse langfristig vielleicht besser aufgebaut, vielleicht noch als früher. Bei den ganz besten Spielern sieht man aber schon, dass Professionalität dahinter steckt, und zwar von Anfang an.
Eine andere Eigenschaft, welche die neuen Spieler auszeichnet, ist das gesunde Selbstvertrauen, das selbstbewusste Auftreten, die Fähigkeit, ohne Ehrfurcht und Respekt unerschrocken auf dem Platz zu spielen. Laut Severin Lütti, dem ständigen Begleiter von Roger Federer, ein grosser Vorteil.
Ja, sie gehen sehr unbelastet an die Sache her. Sie gehen frech, gehen auf den Platz und glauben an sich. Und ich glaube, das zeichnet sie vor allem aus.
Für den ehemaligen Spitzenspieler und heutigen Experten Heinz Günthardt ist diese Unbeschwertheit der neuen Generation keine Überraschung. Das lockere Auftreten habe sich bereits früh entwickelt.
Ja, das ist eine Generation, die immer Sieger gewesen sind, also schon in der Juniorenzeit, haben sie zu den Besten gehört. Das ist enorm wichtig, wenn man von den Junioren relativ schnell durchlaufen kann zu den Pros und das Selbstvertrauen mitnehmen kann.
Sowohl Günthardt wie auch Lütti sind jedoch überzeugt, dass Roger Federer noch eine Weile mithalten kann und nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden wird.
Er kann praktisch alles. Er kann Aufschlag-Volley spielen, er kann vor Grundlinien spielen, er kann ins Netz gehen. Also von dem her hat er wirklich einfach auch dort Variationen, für gegen verschiedene Spieler auch eine Lösung zu finden.
Er spielt einfach ein Niveau, das man zuerst mal erreichen muss, egal was man versucht. Also die neue Generation muss sich auch heute noch am Roger Federer messen. Und wenn man ihn zulässt, auch bei den Interviews, dann gibt es auch nur ein Idol, das ist der Roger Federer.
In den Kampf um die Weltnummer 1 ist die junge Garde vorläufig noch nicht involviert. Der einzige, der Rafael Nadal in den nächsten Monaten von der Spitze verdrängen könnte, ist Roger Federer.
Bernhard Scheer vom Tennis Masters in Shanghai.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.